toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff. Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Ja, grüßt euch. Also ich hoffe, ihr hört's mich. Ich glaube schon, ich kriege so einen Widerhall. Das geht wahrscheinlich. Ich lese heute Texte aus dem Salzburger Widerstand, ganz grob gesagt. Ich bin Christian Gaserer, ich bin Journalist in Wien zurzeit, Mitglied des KZ-Verbands. Der wurde 1948 gegründet als Opferverband der politisch Verfolgten in der NS-Zeit. Hier in Salzburg ist er sehr aktiv und entwickelt sich langsam Richtung Verband der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Sprich von einem Verband, der vor allem Erinnerungskultur betreibt, zu einem Verband, der sich zur Aufgabe macht, aktiv Antifaschismus zu betreiben. Was ich euch vorlese, sind Texte, die im DÖF liegen, also im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, zu 90%, also bereits bekannt sind. 10% der Texte liegen im Literaturarchiv Salzburg. Einer liegt in Berlin. Das sind komplett unbekannte Texte. Ich mache das Ganze ein bisschen interaktiv. Also wenn ihr sagt, ihr habt jetzt genug davon, dass ich euch dieses KPÖ-Flugblatt vorlese, weil es 3 Seiten hat, dann sagt es mir bitte, dann geht zum nächsten. Ich habe keine Papiere dabei, weil ich meine Papiere immer verliere. Ich habe ein digitales Gerät dabei, aber es sollte hinhauen. Das Ganze ist mehr oder minder chronologisch, zumindest das von der KPÖ, diese Flugblätter, die ich vorlesen werde. Der Rest ist nicht chronologisch. Es ist im Grunde partiert in 2 Teile, in diese Flugblätter und dann persönliche Schicksale. Ich fange jetzt einfach mal an. Das erste ist undatiert, Flugblatt der revolutionären Sozialisten. Der Krieg hat begonnen und Mussolini ist der Anstifter. Sein Krieg in Afrika ist nur das Vorspiel zu einem neuen, fürchterlichen Weltkrieg. Der Massenmord von 1914 bis 1918 will wiederholt und übertroffen werden. Die Männer werden wieder sterben, die Frauen wieder verzweifeln und die Kinder wieder verhungern müssen. Es wird ein Krieg der grenzenlosen Vernichtung von Menschenleben und Werten sein, der seine Schrecken gleicherweise über die Front und das Hinterland verbreiten wird. Gastod und Feuersbrunst, Krankheit und Siechtum werden ihn begleiten. Millionen Tote und Krüppel in jedem Land werden das Ergebnis sein. Zuerst führt der Faschismus den Krieg gegen das eigene Volk, dann den Krieg der Völker untereinander. Mussolini ist vorangegangen, Hitler wird ihm folgen. Unfähig, seine großen Versprechungen zu erfüllen, greift der Faschismus zu seinem letzten Mittel, zum Krieg. Der Raubzug auf Abessinien ist nicht bloß die Wahnsinnstat des Einzelnen, er ist das unvermeidliche Ergebnis der faschistischen Politik. Von allen Seiten versucht der Faschismus, Österreich für seine Kriegszwecke auszunutzen. In sklavischer Abhängigkeit von Mussolini hat die Diktatur Schuschnigg Österreich zu einem Spielball in den Händen der italienischen Faschisten gemacht. Die hündische österreichische Presse heult im Chor mit der italienischen wieder einmal die faulen Schlagworte von den gerechten Ansprüchen und dem Platz an der Sonne, mit denen die Völker 1914 verlockt und betört wurden. Alles Lüge, alles Betrug. Österreicher, aus dem Dunkel der Illegalität und der Verfolgungen rufen euch die revolutionären Sozialisten in schicksalsschwerer Stunde. Österreich ist heute nur noch ein Anhängsel des kriegerischen Italiens. Wenn das österreichische Volk nicht Kanonenfutter und Schacherobjekt imperialistischer Interessen sein soll, dann muss es los von Italien. Das kann nur erreicht werden durch den Sturz der schwarzen und grün-weißen Faschisten im eigenen Land, denn sie sind die Söldner Mussolinis. Nach dem Willen der Nazi soll Österreich morgen ein Anhängsel Hitler-Deutschlands werden. Statt für Mussolini sollte für den Schutzherrn des blutgierigen deutschen des deutschen Kapitals sterben. Denn als Werkzeug des profithungrigen deutschen Kapitalisten treibt der Hitlerfaschismus ebenso heftig zum Krieg wie der italienische. Heute Mussolini, morgen Hitler. Beide womöglich Arm in Arm. Zwischen den beiden Mächten, in deren Gefolgschaft unser Land verbluten und verderben muss, gibt es für das österreichische Volk nur die Parole »Kampf gegen jeden Faschismus«. Unabhängigkeit gegenüber Deutschland und Italien, das heißt Sturz des klerikofaschistischen Regimes und Abwehrkampf gegen die Nazi. Das war jetzt der erste Brief, man merkt es eh schon, die Stimmung. Auch historisch hat es natürlich den Leuten, die das Flugblatt geschrieben haben, recht gegeben.
Von welchen, wann ist das
hier? Das ist ohne Datum.
Ja, aber
das muss von 36 sein.
Wahrscheinlich, ja. Beim Dörf selbst ist es zwischen 34 und 36 eingeordnet. Also habe ich es ganz an den Anfang gestellt. Jetzt sind wir 1934, Ende März. Ein Flugblatt. Genossen, die Elite der österreichischen Arbeiterschaft hat nach kurzem Ringen eine Niederlage erlitten. Die österreichische Arbeiterschaft hat den letzten Rest an Freiheit, den ihr der schleichende Faschismus nach einem Jahr kampflosen Wartens übrig gelassen hatte, verloren. Was nun? Der Kampf geht weiter. Der faschistische Terror, der kapitalistische Lohndruck wird täglich stärker. Der Klassenkampf wird von unseren Gegnern trotz gegenteiliger Behauptungen im Radio und in der gleichgeschalteten Presse nicht eingestellt. Bloß uns wurde der Klassenkampf verboten. Was ist nun zu tun? Gegen faschistischen Terror, Mobilisierung der Massen. Für jeden eingesperrten Genossen müsst ihr 2 neue Kämpfer gewinnen. Für jeden Heimwehrwisch 2 revolutionäre Flugblätter. Wehrt euch. Zeigt, dass ihr da seid. Ihr werdet die Schwankenden festigen. Ihr werdet aus Indifferenten Sympathisierende machen. Ihr werdet die Front der Gegner ins Wanken bringen. Und noch eins. Die Niederlage ist nicht zufällig über uns hereingebrochen. Diese Niederlage war die nahezu unvermeidliche Folge der jahrelangen falschen Politik unserer Führer. Erkennt die Ursachen, lernt aus den Fehlern und grenzt euch scharf von den Schuldigen ab. Wir wollen kämpfen. Wir wollen für ein Ziel kämpfen, das die Opfer wert ist. Weg daher mit allen Phrasen von Demokratie und Wiederaufbau der verkalkten sozialdemokratischen Partei. Schafft Klarheit in den Köpfen. Gegen den bewaffneten Widerstand der Bourgeoisie gibt es nur ein Mittel, die Diktatur des Proletariats. Und diese kann nur von einer revolutionären, auf breiten Massen fußenden Organisation errichtet werden. Jetzt gilt es, den nächsten Kampf vorzubereiten. Bildet antifaschistische Zellen, sammelt die revolutionären Genossen der Sozialdemokratischen Partei, nehmt Fühlung mit den Kommunisten, schafft und erkämpft die antifaschistische Einheitsfront. Das funktioniert trotzdem nicht so gut, aber der Ansatz war nett. Das nächste ist auch von 34, Anfang Mai. Flugblatt des Zentralkomitees der Revolutionären Sozialisten, verbreitet übrigens in Straßweichen. Es lebe der revolutionäre 1. Mai. In den Fesseln der faschistischen Blutherrschaft feiern die österreichischen Arbeiter den 1. Mai. Wir gedenken in ehrfurchtsvoller Trauer der Märtyrer vom Februar. Wir grüßen die tapferen Kämpfer und Vertrauensmänner, die in den Kerkern und Konzentrationslagern von den Bütteln des Faschismus gepeinigt werden. Wir grüßen auch die Genossen in der Emigration, die das Land verlassen mussten, um der blutigen Rache der Konterrevolution zu entgehen. Wir grüßen die Arbeiter der ganzen Welt und danken ihnen für die Solidarität, die sie jetzt in den Tagen der Not beweisen. Mit unserem Maigruß rufen wir ihnen allen zu, trotz Kanonen und Giftgas, trotz Galgen, Kerker und Polizeiterror. Die österreichische Arbeiterbewegung ist nicht tot, die Idee des Sozialismus ist lebendig in uns. Wir kämpfen weiter. Kein klassenbewusster Arbeiter oder Angestellter, kein aufrechter Sozialist, der nicht bei Strafe des Hungertodes gezwungen ist, sich zu der widerwärtigen Komödie herzugeben, lade die Schande auf sich, an den faschistischen Kundgebungen am 1. Mai teilzunehmen. Die Reichen mögen ihren Prunk zeigen, die Spießer mögen ihn bestaunen, die Arbeiter bleiben fern. Ein Lump jeder Prolet, den auch nur Neugierde zu dem lächerlichen Aufzug führt. Es geht dann ein bisschen weiter, aber das habe ich jetzt gekürzt, weil es wird noch länger. Mai 1934, Arbeiterzeitung. Das finde ich sehr spannend. Dollfuss in Salzburg. Am 10. Mai war Dollfuss bei einer vaterländischen Kundgebung in Salzburg. Auf dem Flugplatz in Maxglan wurde vor Dollfuss Ankunft eine Böllermaschine mit Zeitzündung entdeckt, die aus 55 zusammengeschnürten Ammonitpatronen bestand. Der Zuzug der Bauern aus dem Salzburgischen zu der vaterländischen Kundgebung wurde durch Störung des Eisenbahnverkehrs teilweise verhindert. Der Schienenstrang wurde an 2 Stellen zwischen Bischofshofen und Salzburg zerstört. Einige Fahrleitungsmasten wurden gesprengt. Gleichzeitig wurden auch die Fernkabel durchgeschnitten. Überdies fanden in Salzburg und Maxglan einige Explosionen statt, die sehr viele Fensterscheiben zerstörten. Auf dem Schafberg wurde ein Feuer abgebrannt, das einen Waldbrand herbeiführte. So hat die Salzburger Bevölkerung die Diktatoren begrüßt. Kann ich mir heute so nicht mehr vorstellen. Leider. Flugblatt des Zentralkomitees der Revolutionären Sozialisten, August 35. Habsburg kommt wieder. Die faschistische Regierung hat den Scheinkörperschaften ein Bundesgesetz zu gehorsamen Beschlüsse vorgelegt, durch das sie Ausnahmsgesetze gegen die Habsburger aufgehoben werden. Der Staatsrat hat das dazu nötige Schandgesetz am 4. Juli beschlossen. Dadurch wird die Landesverweisung der Habsburger außer Kraft gesetzt und die Regierung wird ermächtigt, nach ihrem Ermessen das ganze Vermögen, soweit es als Privateigentum gekennzeichnet werden kann, besonders die Güter und Häuser, die von kriegsgeschädigten Fonds verwaltet werden, dem vormals regierenden Hause zurückzuerstatten. Wundert euch nicht, wenn ich viel trinke, ich bin leicht erkältet. Meine Freundin hat mich angesteckt. Sorgfältig haben die Agenten Habsburg den großen Raubzug vorbereitet. Unter Dollfuß begann der Feldzug in den Gemeinden, wo die monarchistischen Drahtzieher einfältige Bauern verleiteten, Otto zum Ehrenbürger zu ernennen. Nach dem Februar folgten auch Industriegemeinden dem Beispiel hündischer Unterwürfigkeit. Jetzt aber ist der Augenblick da, wo das Habsburger Gesindel die Ehre in klingende Münze umwechselt. Hunderttausende Arbeitslose wurden in der faschistischen Ära ausgesteuert. Anderen Hunderttausenden raubte der Faschismus einen großen Teil ihrer Unterstützung. Die Armen werden von den Gemeinden fortgejagt, weil kein Geld da ist. Den wandernden Arbeitslosen droht der Faschismus mit dem Arbeitshaus. Die beschäftigten Arbeiter erleiden Lohneinbußen. Arbeiter, Bürger, Bauern. Wollt ihr noch ruhig zusehen? Wir rufen euch nicht zu unüberlegten Putschen. Wir schmieden die ganze Revolution. Doch noch ist die Zeit nicht reif. Wir müssen sie erst vorbereiten. Wer es wagt, den Millionenraub der Faschisten und der Habsburger zu verteidigen, dem zeigt, dass ihr noch Fäuste habt. Nieder mit dem Faschismus. Nieder mit dem diebischen Habsburgergeschlecht. Zentralkomitee der Revolutionären Sozialisten Österreichs. Das nächste ist ein Flugblatt der KPÖ, verbreitet in Hallein Mitte April 1934. Die gottgewollte faschistische Regierung hat die Zuschüsse an die Gemeinden für die Ausgesteuerten eingestellt. Mit einem kleinen Anschlagzettel wurden gestern, Freitag, die ausgesteuerten Halleiner verständigt, von nun an nichts mehr zu erhalten. Die durch diesen Anschlag mit Recht in Wut geratenen Betroffenen gingen hierauf zur Gemeinde und bei dem schon so gut bekannten Regierungskommissär vorzusprechen. Auf die berechtigte Frage, von was sollen wir leben oder sollen wir verhungern, gab dieser christliche Faschist zur Antwort, verhungert's oder geht's betteln. Das lange Original eines Christen, unser Trottelbriefträger, welcher immer Zeit hat, auf Arme loszugehen und, wie es aussieht, nur scheinhalber oder so im Nebenverdienst bei der Post ist, sieht sich bemüßigt, diesen Herrn zu unterstützen. Um es diesem Herrn zu ermöglichen, den Ausgesteuerten eine solche Antwort zu geben, wurden sofort bewaffnete Wehr herbeigeholt, um die ihr Recht fordernden auseinanderzuschlagen. Für diese Heimwehr haben sie erst Geld, ist sie doch die Knüppelgarde des Regierungskleeblatts. Das nächste ist ein Flugblatt des Aktionskomitees der Roten Front und der KPÖ, aufgefunden in Salzburg am 1. Mai 1934. Arbeiter, Arbeiterinnen, Jungarbeiter. Die faschistische Henkel-Regierung, die hunderte Arbeiter, Frauen und Kinder erschießen ließ, die Tausende ins Gefängnis warf, die Tausende aus den Betrieben wirft, weil sie Sozialisten sind. Diese bluttriefende Regierung beabsichtigt, nach dem Vorbild Hitlers zu einer faschistischen Maifeier aufzurufen. Diese Regierung will zur Unterdrückung die Lüge hinzufügen, zur Gewalt den Betrug. Sie will die Arbeiterschaft täuschen. Die Kommunistische Partei Österreichs und Zehntausende sozialdemokratische Arbeiter wollen heute dasselbe. Kampf und die proletarische Revolution für die Diktatur des Proletariats. Wir müssen daher den Weg gehen, der zum Zusammenschluss in einer mächtigen kommunistischen Partei führt. Unsere Losung ist, nieder mit der Henkel-Regierung. Unser Kampf geht gegen den Nazifaschismus. Das Kapital bereitet einen neuen imperialistischen Krieg vor. Wir aber sagen, nieder mit Chauvinismus und Rassenhass. Nieder mit dem imperialistischen Krieg für den proletarischen Internationalismus. Das nächste ist ein Flugblatt der KPÖ wieder, verbreitet im Puch im Februar 1935. Ein Jahr schwarz-grüne Diktatur. Tausende ehrliche, klassenbewusste Arbeiter wurden aus den Betrieben geworfen und werden es heute noch. Scharfrichter Lang hatte Hochkonjunktur. An allen Ecken und Enden wurden Galgen errichtet. Das Mittelalter feiert seine Wiedergeburt. Die Arbeiterschaft für ewig niedergeschlagen, so glaubten sie. Aber die Arbeiterschaft, sie lebt weiter, verjüngt vom Geiste der Februarkämpfer. Zerschlagen wurde nur die Sozialdemokratische Partei, nicht aber das revolutionäre marxistische Proletariat. Und die Bilanz? Das Ergebnis eines Jahres schwarz-grüner Diktatur? Hunderte tote Arbeiter im Februar, hunderte tote Arbeiter im Juli, Zuchthaus und Galgen für jeden, der es wagt, sich aufzulehnen gegen den faschistischen Terror, Maulkorb für die Werktätigen, Freiheit für die Reichen, Existenzzertrümmerung tausender von Familien, Lohnreduzierung, Steuererhöhung, Elend und Not statt Arbeit und Brot. Das sind die Taten der allerchristlichsten Henkel-Regierung. Wieder ein Flugblatt, diesmal aus dem Februar 37. Arbeiter und Werktätige von Hallein. Am dritten Jahrestag der Februarkämpfe befindet sich das heldenhafte spanische Volk im schwersten Kampfe gegen die faschistischen Unterdrücker. Die wichtigste Aufgabe der österreichischen Arbeiter ist daher die politische und materielle Unterstützung der spanischen Freiheitskämpfer. Helfet den spanischen Freiheitskämpfern, dann ehrt ihr am besten unsere Toten des Februar. 3 Jahre baut bei uns eine christliche Regierung den Ständestaat auf. Das Ergebnis dieses Aufbaus ist, die Profite aller Banken, Industrieherren und Großgrundbesitzer sind um Millionen gestiegen. Die Löhne der Arbeiter, die Unterstützung an der Arbeitslosen sowie das Einkommen der Bauern und Mittelständler sind um Millionen gesunken. Den Arbeitenden werden neue Steuern und Abgaben auferlegt, während den Reichen die Luxussteuern erlassen werden. Lebensmittelpreise steigen, Löhne fallen. Die Parole der Ständechristen ist, nimm den Armen, gib den Reichen. Hunderte Millionen werden für den Bau von Kasernen und die Erzeugung von Kriegsmaterial verwendet. Die österreichischen Faschisten bereiten Hand in Hand mit Mussolini und Hitlerfaschisten den Krieg vor. Am 11. Juli haben sie Österreichs Volk an Hitler verschachert. Jetzt bereiten sie es für die Schlachtbank vor. Also mit Ausnahme des letzten Parts erinnert es mich durchaus an Sachen, die heute passieren. Mittelstand, der verarmt, sich radikalisiert. Ich gehe jetzt schon zu einem weiteren Punkt, und zwar, dass ich einzelne Persönlichkeiten hervorhebe. Da gibt es zum Beispiel Franz Ofner, ganz wichtig für die kommunistische Partei und den Widerstand in Salzburg. Todesurteil des Volksgerichtshofs gegen Franz Ofner und Johann Meißnitzer aus Salzburg wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Feindbegünstigung, 27. Oktober 1942. In der Strafsache gegen den Friseur Franz Ofner aus Salzburg und den Elektriker Johann Meißnitzer aus Salzburg, beide zurzeit in dieser Sache in gerichtlicher Untersuchungshaft wegen Vorbereitung zum Hochverrat, hat der Volksgerichtshof für recht erkannt, die Angeklagten Ofner und Meißnitzer haben in führender Stellung den kommunistischen Hochverrat vorbereitet, wobei Ofner gleichzeitig sich der Feindbegünstigung schuldig gemacht hat und werden daher beide zum Tode verurteilt. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihnen auf Lebenszeit aberkannt. Ferner werden die Angeklagten für wehrunwürdig erklärt. Ein Schreiben aus der Kommandantur des KZ Auschwitz an Maria Golser betreffend dem Tod ihrer Mutter Maria Bumberger aus Salzburg. Ihre Mutter, geboren am 21. Dezember 1901, ist am 17. November 1942 an den Folgen von Myokardinsuffizienz im hiesigen Krankenhaus gestorben. Die Leiche wurde am 20. November 1942 im staatlichen Krematorium eingeäschert. Falls Sie die Übersendung der Urne mit den Ascheresten der Verstorbenen wünschen, dann ist von Ihnen eine Bescheinigung der dortigen Friedhofsverwaltung einzusenden. Aus dieser Bescheinigung muss hervorgehen, dass dort eine Stätte für Beisetzung vorhanden ist. Nach Eingang der Bescheinigung wird die Urne der Friedhofsverwaltung kostenlos übersandt. Die Friedhofsverwaltung wird rechtzeitig von dem Versand verständigt. Wenn wir wissen, dass diese Leute natürlich nicht im Krankenhaus gestorben sind, sondern im KZ und dass den Leuten dann irgendwelche Asche zugeschickt wurde, finde also mich persönlich erschüttert es sehr, diesen sehr trockenen, rationalen Ton zu hören, weil aus Nachgeborener weiß man ungefähr, aus Erzählungen, aus Dokumentationen, was passiert ist. Bericht von Anton Prähaus aus Salzburg über seine illegalen Betätigungen. Das ist übrigens nach dem Krieg 1946. Ich betätigte mich mit meinen Kameraden bei der Sammlung von Spenden für die notleidenden Hinterbliebenen der Inhaftierten, die durch antinazistische Tätigkeiten bereits im Gefängnis waren. Nach einem Jahr wurde diese geheime Mission der Gestapo angezeigt, welche eifrigst Nachforschungen einleitete. Kurze Zeit darauf wurden auch wir durch einen Spitzel bei der Polizei verraten und sofort alle verhaftet. Bei unserer Vernehmung durch die Gestapo, die mit uns sehr brutal vorging, wurde uns das Verbrechen des Hochverrats zur Last gelegt. Wir konnten trotz Entlastungsbeweisen nicht der weiteren Anklage und der darauf folgenden Inhaftierung entgehen, weil uns die Nazi-Funktionäre bei Gericht schon sehr schlecht beurteilt haben. Durch dieses Verfahren, bei dem auch meine Frau mitbeteiligt war, verlor ich diese. Sie starb im KZ Auschwitz. Ebenso fanden auch mein Bruder sowie seine Frau den Tod. Abschiedsbrief des zum Tode verurteilten Heinrich Gittler aus dem Strafgefängnis München-Stadelheim an seine Familie. Nun habe ich mit meinem Leben abgeschlossen, denn heute um 17 Uhr ist meine letzte Stunde. Ich weiß, was für ein Schmerz das für euch sein wird. Ich gehe mit reinem Gewissen aus dem Leben. Das wird für euch noch eine Erleichterung sein, wenn ihr wisst, wie mir die letzten Stunden gewesen sind. Meine Gedanken, sie waren immer bei euch. Ich danke euch für all das Gute, das ihr mir gegeben und für die Liebe, die die Mutter mir geschenkt hat. Mein letzter Wunsch ist, dass ihr alle recht lange lebt und dass ihr eine gute Zukunft habt. Ich nehme Abschied für immer von euch. Verzeiht mir, dass ich euch so einen großen Schmerz bereite. Nun ade, meine allerliebste Mutter, Vater, Angie, Franz, Poldi und Kurt. Ihr wisst, wie ich war, so bin ich auch gestorben. Meine letzten Grüße auch an gute Bekannte und Verwandte. Schreiben des Reichsstatthalters in Salzburg, Gauleiter Gustav Adolf Scheel. An Therese Hock betreffend ihrem zum Tode verurteilten Mann Leopold Hock aus Kasan. Sehr verehrte Frau Hock, Ihren Brief habe ich soeben erhalten. Sie verkennen etwas die Sachlage. Ihr Mann hat sich dem Kommunismus angeschlossen und dabei allem, was wir lieben, die Todfeindschaft erklärt. Die Kommunisten beabsichtigen, alles, was nationalsozialistisch ist, umzubringen, die Familien zu zerstören und alles, was deutsch ist, auszutilgen. Ihr Mann ist mehr oder weniger bewusst in der Front derer gestanden, die unseren Soldaten den sicheren Tod wünschten. Die deutschen Gesetze sehen für solche Vergehen mit Recht die Todesstrafe vor. Ich habe mich jedoch außerordentlich warm für Ihren Mann eingesetzt, mit Rücksicht darauf, dass er sich in der letzten Zeit zurückgezogen hat und auch mit Rücksicht darauf, dass Sie auf mich einen guten Eindruck machten. Wenn einige bisher hingerichtet wurden, so bedeutet das noch nichts fürs Leben Ihres Mannes. Nach Ansicht des Reichsjustizministers waren diese Fälle nicht zu begnadigen. Ich darf Sie also ruhig bitten, noch Hoffnung zu haben. Natürlich ist das derzeitige Schicksal für Sie und Ihren Mann sehr hart. Ich darf Ihnen aber versichern, dass er nicht gequält wird, so wie dies bei den Kommunisten in jedem Falle eine Selbstverständlichkeit ist. Es ist natürlich nicht leicht zu sagen, Sie mögen tapfer sein. Ich möchte Sie aber doch noch einmal für Ihr Kind darum bitten. Anklageschrift des Oberreichsanwalts beim Volksgerichtshof gegen Rosa Hoffmann. Wie gesagt, auf Rosa Hoffmann will ich, also ich gehe mit den Texten mehr auf Rosa Hoffmann ein, weil Rosa Hoffmann eine sehr wichtige Salzburger Widerstandskämpferin war und, man kann es denke ich so sagen, die Hauptperson in der Frauenzelle. Im Frühjahr 1941 bildeten die Ehefrau des Reindl, Anna Reindl, eine Maria Langwieser und die Angeschuldigte eine von der Reindl geleitete KPÖ-Frauenzelle. Diese Frauenzelle, bestehend aus den drei genannten Personen, hatte einige Male Zusammenkünfte in der Wohnung der Ehefrau Reindl. Hier hielt Frau Reindl gewöhnlich anhand eines KPÖ-Weisungsblattes einen politischen Vortrag. Die Angeschuldigte, also Rosa Hoffmann, übernahm die Mitgliedsbeiträge dieser beiden Frauen und führte sie zusammen mit dem eigenen, monatlich 50 Pfennige, an den Kassierer der Itzlinger KP-Ortsgruppe Hock ab, und zwar bis Januar 1942. Das war die Anklageschrift. Abseits von Rosa Hoffmann gab es zu der Zeit ein geheimes Rundschreiben der Gestapo Salzburg an alle Bezirkshauptmannschaften des Landes. Es sind mir bisher fast alles nur Fehlberichte über die kommunistische und marxistische Bewegung im Lande Salzburg zugegangen. Ich ersuche dringend, die unterstehenden Gendarmerie-Postkommandos anzuweisen, den Bewegungen der erwähnten Staatsfeinde ein erhöhtes Augenmerk zuzuwenden. Es ist durchaus nicht nötig, dass auch schon bei leisem Verdacht einer staatsfeindlichen Betätigung durchgegriffen wird. Wohl aber soll durch Beobachtung jede Bewegung dieser Kreise der Behörde bekannt sein, sodass im Falle einer größeren Aktion mit Erfolg durchgegriffen werden kann und die Verhaftungen nicht als bloße Geiselaushebung ausgesprochen werden müssen. Lagebericht der Gestapo über Salzburg. Im Bereich Salzburgs kann gegenwärtig von einer nennenswerten Tätigkeit der kommunistischen oder marxistischen Bewegung nicht gesprochen werden. Es gelang seit dem Umbruch bereits viele Arbeitslose, die durch ihre bisherige wirtschaftliche Lage dem kommunistischen oder marxistischen Lager gesinnungsmäßig nahegestanden haben, in den Arbeitsprozess wieder einzubauen und sie dadurch von diesen Irrlehren zu heilen. Es sind mir keine Anhaltspunkte bekannt, die die Annahme rechtfertigen würden, dass es den Kommunisten und Marxisten gelungen ist, eine neue Organisation aufzubauen. Wohl hat sich in einigen Großbetrieben vereinzelt eine marxistische Flüsterpropaganda bemerkbar gemacht. Streikversuche und Streikbewegungen sind in den Berichtsmonaten Juli und August nicht zu verzeichnen. Es wurden in einigen Fällen auf der Straße und an den Wänden marxistische und kommunistische Zeichen gemalt. Auf eine planmäßige Aktion kann weder dem Umfang nach noch der Art der Durchführung geschlossen werden. Es handelt sich um Einzelaktionen. Schau ich nach. Das war 1938. 39 dann ein Lagebericht des Landrats des Kreises Zell am See an die Landeshauptmannschaft Salzburg. Also der umgekehrte Weg jetzt, jetzt haben wir den Bericht der Salzburger gehört, jetzt hören wir dann einen Bericht aus Zell am See. Trotz aller Bemühungen sind die marxistischen und kommunistischen Ideen unter der Oberfläche bei der Arbeiterschaft ziemlich stark verbreitet. Dies betrifft hauptsächlich die Arbeiter bei den großen Bauten in Utendorf und Kaprun. Der Gruß Heil Hitler ist unter diesen Arbeitern direkt eine Seltenheit. Freilich! Wenn Vertrauensleute oder Aufseher in der Nähe sind, wird nationalsozialistische Gesinnung vorgetäuscht. Dieser Zustand macht sich besonders im Gebiet von Piesendorf-Kaprun sehr misslich bemerkbar, da das Lager für die Arbeiter nicht fertig ist, diese daher verstreut unter der Bauernbevölkerung untergebracht sind. Die Tarnung ist jedoch so gut, dass wirklich positive Wahrnehmungen, die die Handhabe zu einem Einschreiten bilden könnten, nicht gemacht werden. Es gibt eine Nachtragsschrift des Oberreichsanwalts zu dem Verfahren gegen Rosa Hoffmann. Ihr sucht es mal sehen, wenn es euch genug ist. Und dann gehe ich zu literarischen Sachen über. Wie weitere Ermittlungen ergeben haben, hat sich die Angeklagte über den in der Anklageschrift vom 29. Juni 1942 geschilderten Sachverhalt hinaus noch in der Weise kommunistisch betätigt, dass sie als Leiterin der KJVÖ in Salzburg hochverräterische Beziehungen zu führenden KPÖ- und KJVÖ-Funktionären in Wien, Linz und Salzburg unterhalten und mehrfach kommunistische Hetzblätter verbreitet hat. Im Einzelnen ist Folgendes festgestellt worden. Die Angeschuldigte, Razzi, also Rosa Hoffmann, das war ihr Spitzname, war Leiterin der KJVÖ in Salzburg. Sie hatte Ende September 1941 einen zuvor vereinbarten Treff mit dem Wiener KPÖ-Funktionären Walter Kempf und Walter Schopf sowie dem Funktionär Eduard Schambler aus Linz. Die Zusammenkunft fand in einer Schutzhütte auf dem Schlenkenberg in der Nähe von Hallein statt, wo die Angeschuldigte sich mit den KJVÖ-Mitgliedern Ernst und Irma, richtig Irmgard, Stoiber aus Salzburg zu diesem Zwecke begeben hatte. Da die beabsichtigte politische Besprechung wegen der Anwesenheit Fremder dort nicht abgehalten werden konnte, wurde sie auf den folgenden Tag in die Wohnung der Angeschuldigten verlegt. An ihr nahmen die Angeschuldigte, Kempf und die Salzburger KPÖ-Funktionäre Anton Reindl und Karl Schallmoser teil. Kempf hielt einen Vortrag über die politische Lage und den KJVÖ in Wien. Dabei hob er hervor, dass die Wiener Jungkommunisten Sabotagehandlungen durch Herbeiführung von Zugentgleisungen auf der Reichsbahn sowie durch Brandstiftung und Sprengstoffanschläge verübten. Das geht jetzt relativ lange weiter, aber ich spare mir das, weil das dauert ca. 10 Minuten, bis ich das zu Ende gelesen habe, die erweiterte Anklageschrift. Todesurteil des Volksgerichtshofs gegen Rosa Hoffmann aus Salzburg-Maxglan wegen Wehrkraftzersetzung in Verbindung mit landesverräterischer Feindbegünstigung und Vorbereitung zum Hochverrat. In der Strafsache gegen die Näherin Rosa Hoffmann aus Salzburg-Maxglan, geboren am 27. Mai 1919 in Wilhering, Bezirk Linz, zurzeit in dieser Sache in gerichtlicher Untersuchungshaft wegen Vorbereitung zum Hochverrat, hat der Volksgerichtshof, 6. Senat, aufgrund der Hauptversammlung vom 15. Dezember 1942 für Recht erkannt, die Angeklagte wird wegen Zersetzung der Wehrkraft des deutschen Volkes in Verbindung mit landesverräterischer Begünstigung des Feindes und Vorbereitung zum Hochverrat, zum Tode und zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit verurteilt. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Es gibt auch einen Brief von Rosa Hoffmann an ihre Familie. Liebe Mutter und Geschwister, heute heißt es Abschied nehmen von euch, denn das Gnadengesuch ist abgelehnt worden. Aber ich bin ganz ruhig, liebe Mutter. Ich danke dir, liebes Mütterlein, für deine Liebe und ich stehe so tief in deiner Schuld wegen dem Kummer, den ich dir jetzt bereite. Aber ich weiß, du wirst mir verzeihen, Mutterle, und dem Toni und dem Resel dafür auch die Liebe geben, die du für mich übrig hattest. Sei stark, liebe Mutter, tapfer bist du ja immer gewesen. Resi wird dir tragen helfen, auch Toni und Bauxel. Wenn du sehen würdest, wie ruhig ich bin, dann würde auch dein Kummer nicht so groß sein um mich. Behalte mich immer im lieben Andenken, es sterben jetzt so viele und wissen nicht wofür, musst du dir sagen. Auch, dass du und ihr alle es mir so schön wie möglich gemacht habt. Du hast mir die schönen Fahrten ermöglicht und überhaupt habe ich ein so schönes Leben bei euch gehabt. So kann ich auch leichter sterben. Wer weiß, was ich noch alles mitmachen müsste, denn die Jugend ist vorbei, wenn man das erlebt, was ich erlebt habe. Ich komme mir vor wie eine alte Frau und würde nie mehr genauso glücklich sein können. Es ist gut so, wie es ist, glaube mir. Ich bin müde geworden in der Zeit. Also, liebes Mutterle, bleib gesund und auch die Rese und der Toni. Werdet noch recht glücklich und macht der Mutter das Leben schön. Meine letzten Busserl und eine heiße Umarmung schicke ich euch mit 1000 Grüßen. Eure Razzi. In dem Brief wurde ein Gnadengesuch erwähnt. Das hat der KZ-Verband tatsächlich vor einiger Zeit in Berlin entdeckt. Dankenderweise habe ich es bekommen und durfte es transkribieren. Ich konnte es nicht zur Gänze übersetzen, denn unter dem Zeitdruck wird Rosa Hoffmann wahrscheinlich, ja, sie musste wahrscheinlich schnell schreiben. Es sind 4 Seiten, Seiten 1 und 2 sind perfekt leserlich. Bei Seite 3 fängt es an, dass man fast nichts mehr lesen kann und auf Seite 4 wird es ganz schlimm. Ich bin spezialisiert auf Schriften aus dem 18. Jahrhundert, also eigentlich müsste ich lesen können, aber es ging nicht. Ich werde euch aber das, was ich entziffern konnte, vorlesen, sobald es hier geöffnet ist. Berlin-Charlottenburg, 16. Dezember 1942, erhalten 19. Dezember 1942. Sehr geehrter Herr Oberreichsanwalt, ich wage mich an Sie mit einer ungeheuren Bitte heran, weil ich weiß, es liegt in Ihrer gütigen Hand, sie zu erfüllen oder auch nicht. Ich bin am 15. Dezember vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt worden. Ich bin am 27. Mai 1919 in der Ostmark geboren, bin in Salzburg zuständig und wohne auch in Salzburg meiner Mutter. Ich habe kommunistische Hetzschriften erhalten und weiterverbreitet. Ich erlaube mir, hoher Gerichtsherr, Ihnen zu schildern, wie ich zu diesen und überhaupt zum Kommunismus kam. Im Wissen, wie wir in Österreich früher gelebt haben. Mein Vater hat sich wegen Arbeitslosigkeit im Jahr 1932 erschossen. Die Mutter musste uns vier Kinder, die drei Geschwister hatte, auch damals nur durch ihre Arbeit großziehen. Als der Anschluss kam, mussten die Brüder einrücken und ich bekam Arbeit, wo ich durchschnittlich 22 Mark in der Woche verdiente und darüber hinaus mich die Mutter unterstützen musste, um zu überleben. Einer meiner Brüder ist an der Front gefallen, der andere ist im Osten an der Front und tut dort seine Pflicht. Auch mein Bräutigam steht seit 4 Jahren im Krieg. Alle haben gewusst, wo sie hingehören, nur ich nicht. Ich bin durch einen Bekannten, der mich immer auf Skitour mitnahm, für die KP gewonnen worden. Es war ein leichtes, mich dahin zu bringen, zumal ich durch die Erziehung meines Vaters pazifistisch eingestellt war. Mir ist es in meinem Leben wirklich nie gut gegangen. Stoiber und die KP lieferten mir Flugblätter und ich habe sie verteilt, ohne den Inhalt genauer gekannt zu haben. Geben Sie mir die Möglichkeit, meiner Mutter und meinen Geschwistern zu Hilfe zu kommen in der schweren Zeit und Sie werden Ihnen zu Dank verpflichtet sein. Dank für alle Zeit an Sie, hoher Reichsherr. Ihre unglückliche Rosa Hoffmann. Jetzt habe ich noch einzelne Sachen aus dem Literaturarchiv. Es sind Briefe, Ausschnitte aus Korrespondenzen, die zur NS-Zeit verfasst wurden. Das erste ist von Alexander Moritz Frey, einem Salzburger Schriftsteller, der Hitler persönlich aus dem Ersten Weltkrieg kannte und von Hitler immer wieder gefragt wurde, ob er denn nicht für die NSDAP schreiben wolle, denn er kann so gut schreiben. Frey hat sich immer geweigert und musste dann flüchten. Es gibt einen Brief an seinen Verleger. Lieber Herr Wolfgang Sauerländer, gewiss haben Sie recht mit Ihrer Empfindung, dass Europa so etwas wie ein untergehendes Schiff ist. Vielleicht ist nicht nur Europa im Untergehen, sondern die ganze sogenannte europäische Zivilisation. Nie bin ich vor ihr mehr erschrocken als gestern Abend in einem Film, der Grönland und Eskimos brachte, in einem ungewöhnlich guten und dem Europäer gegenüber rücksichtslosen Film. Das abgebrauchte Wort, wir Wilden sind doch bessere Menschen, hier bekam es einen neuen Glanz und Sinn. So etwas von üblen, verbrauchten, verwahrlosten Physiognomien, wie sie diese weißen, überlegenen Männer darboten. Auch dort, gerade dort, wo sie straff und militärisch und diszipliniert waren, so etwas Erschreckendes, im Gegensatz zu den ahnungslosen, offenen, kindlichen Wesen des sogenannten primitiven, unverfälschten, ungehemmten Menschen, habe ich noch nicht gesehen. Dabei war der Film im Grunde gar nicht darauf aus, diesen Gegensatz zu schreien deutlich zu machen. Wahrscheinlich kam er gerade deshalb in einem solch erschütternden Ausmaß zutage. Mit dem Hamburger Verlag bin ich nun doch auch in ein näheres Verhältnis gekommen. Das heißt, wir wechseln Briefe und das Manuskript liegt ihm zur Durchsicht aus. Aus der Sache kann ich hier jedenfalls nichts werden, aber ich wollte den Weg doch zu Ende gehen, weil ich wissen möchte, wohin er führt. Ich gebe Nachricht, sobald er das Endgültiges vorliegt. Mit herzlichen Grüßen und Wünschen, Ihr A.M. Kurz zur Klärung, das ist 1935 geschrieben worden. Damals gab es ja auch schon im Deutschen Reich zur Genüge dieser Propagandafilme und davon spricht A.M. Frey gerade, von einem dieser Propagandafilme. Als kleines Highlight habe ich aus dem Literaturarchiv etwas mitgebracht und zwar haben die Salzburger seit einiger Zeit den Nachlass von Stefan Zweig, genauer gesagt die Korrespondenz von Zweig. Da hat sich ein Brief erhalten an Zweig, leider nicht von Zweig, von seinem Verleger Herbert Reichner, der mehr als genug Probleme mit den Nazis hatte und es hier Stefan Zweig schildert. 22.03.1938. Streng vertraulich. Lieber Herr Dr. Zweig, es ist also viel, viel schneller gekommen, als ich, Sie und alle Pessimisten der Welt zusammen es sich dachten. Ich wusste, dass es kommen musste, aber rechnete, dass wenigstens 6 bis 8 Monate darüber vergehen würden. Jedenfalls bremste ich schon seit Neujahr, um nicht weitere Verpflichtungen mehr aufzuhalsen. Dr. Stauffacher verhandelte auch wegen der Luzerner Niederlassung und an dem ominösen Mittwoch, als Schuschnigg seine fatale Innsbrucker Rede hielt, war bereits die Transferierung des Lagers beschlossen. Aber nun kam die Lawine ins Rollen. Es gelang mir noch, als dem einzigen Wiener Verleger rund 4000 Zweigbände nach Olten zu verschieben. An jenem Samstag, als die Bomber und Tanks bereits in Wien den deutschen Frieden verbreiten halfen. Aber was ist das gegen die vielen schönen Bücher, die ich zurücklassen musste? Rund 75.000 Bände aller Verlagswerke zusammen. Die Arbeit wirklich fleißiger 10 Jahre ist beim Teufel. Und dabei müssen meine Frau und ich Gott danken, dass wir dieser Hölle entschlüpften. Was wir in 3 angstvollen Tagen mitmachten, als sich kein anständiger Mensch mehr auf die Straße traute, als Tag und Nacht Hunderte von Bombenflugzeugen niedrig über die Häuser kreisten und der Mob auf den Straßen herumschrie, das kann niemand in Worte schildern. Ich bin schließlich, ich muss es zu meiner Schande gestehen, nahezu 3 Jahre in französischen und italienischen Schützengräben herumgelegen und weiß, was Krieg hieß. Das alles war nur ein Puppenspiel, was sich der geliebte Führer in seiner Heimat leistete. Als ich am Montag hörte, dass einer nach dem anderen von der SS und der Gestapo geholt wurde und bei Freund Hegner die erste Durchsuchung um 3 Uhr früh stattfand, drängte meine Frau, dass ich sofort wenigstens den Versuch mache, über die Grenzen zu kommen. Nachdem Tausende diesen Versuch vergeblich gemacht hatten und von der NS per Schub nach Hause eskortiert wurden. Auch Paul Stephan war das passiert, als er nach Prag kommen wollte. So wurde ich zum Probierkaninchen. Mit einem einzigen Anzug am Leib und 2 Hemden in einer Handtasche kam ich in Feldkirch an. Dort wurde ich splitternackt ausgezogen und in einer Einzelzelle einem 2-stündigen Verhör unterzogen, wie es der selige Torquemada den spanischen Juden nicht hätte heißer machen können. Endlich fanden die Leute, dass ich den gedruckten Fembüchern mit vielen tausenden Namen nichts Nachteiliges über mich stand. Und mit 4-stündiger Verspätung kam ich endlich im Buchs an. Von dort depeschierte ich gleich meiner Frau, die noch am selben Abend mit unserem Püppchen, also der Tochter, von Wien abdampfte und tags darauf von mir im Buchs mit größtem Bangen und der Retourfahrkarte in der Tasche erwartet wurde. Dr. Beermann Fischer gelang es auch im letzten Augenblick, auf dem Umweg über Italien zu entwischen. Paul Stephan machte den 2. Versuch über Buchs und hatte Glück. Nun ist auch er da. Aber unser lieber Freund Jakob Hegner, seine Frau und seine 16-jährige Tochter sind von der Gestapo ausgehoben worden, trotzdem sie Tschechoslowaken sind, und irgendwohin ins Gefängnis verschleppt worden, alle 3 in verschiedene. Viele 100 haben Selbstmord begangen oder sind umgebracht worden. Heute kommen Werfel und Alma Mahler auch über Italien her. Alle Verlage sind von Kommissaren übernommen und in der Praxis also enteignet worden. Czolnay trat augenblicklich zurück und rettete damit seine Nazi-Autoren. Aber Beermann, Fischer, Hegner, ich sind lahmgelegt worden. Unsere inländischen Konten gesperrt worden. Ich habe bereits gestern früh Dr. Stauffacher nach Wien gesandt, um dort einen arischen Anwalt zu bestellen. Leider ist aber Dr. Stauffacher ein rechter Hasenfuß und fast unverwendbar, weil er für seine Person fürchtet. Auf dem Bahnhof eröffnete er mir, dass sich seiner Familie pro Tag 1000 Franc zahlen müsse, falls er in Wien zurückgehalten würde, was er als Prokurist der Züricher Niederlassung befürchtet. So habe ich ihm nur Instruktionen für den Wiener Anwalt mitgegeben. Übrigens hat auch Dr. Josef Geiringer telegrafisch Stauffacher um Hilfe zu sich gebeten. Zu unser aller Schrecken hat sich nun herausgestellt, woran natürlich kein Mensch je denken konnte, dass alles in Sicherheit bringende Lager für die Katz war. Dadurch, dass die Schweiz, Holland und die meisten übrigen Länder mit Deutschland Zwangsclearing haben und nun Österreich zu Deutschland gehört, darf kein einziger Buchhändler in der Schweiz, Holland und so weiter mehr nach Zürich zahlen, sondern muss bei sonstiger Strafe in den reichsdeutschen Clearing zahlen. Nicht nur also, dass wir Verleger unsere österreichischen Vermögenswerte verlieren, werden wir zwangsläufig durch die reichsdeutschen Clearing-Verträge ruiniert. Denn es steht fest, dass kein Cent mehr aus Österreich herauszubekommen sein wird. Ich war heute deshalb in Olten. Die Schweizer sind aber froh, ihre Guthaben gegenüber Deutschland abbauen zu können, dadurch, dass sie nun ihre Schulden gegenüber Österreich damit verrechnen müssen. Genauso ist es mit Holland, Italien, Polen etc. Mit der Zukunft des Verlags von Büchern in deutscher Sprache sieht es geradezu trostlos aus, weil es nur mehr ganz wenige Länder gibt, die clearingfrei sind und also nicht nach Deutschland zahlen müssen. Sie werden fragen, ja, warum muss der Schweizer Buchhändler nach Deutschland zahlen, wenn er zum Beispiel von nun an aus Paris oder London oder sonst wo beliefert wird? Maßgebend ist aber leider nicht der Verlagsort, sondern der Ursprungsort, also der Druckort. Dr. Beermann, Fischer und ich haben schon daran gedacht, die Titelblätter neu zu drucken, mit fiktivem Druckort. Das ist aber technisch gar nicht durchzuführen, weil ja die bereits im ausländischen Buchhandel umlaufenden Exemplare gar nicht mehr zu erfassen sind. Die erste schlimme Überraschung habe ich bereits heute erlebt, als ich in Olten war und dort bereits den Auftrag an das Vereinssortiment vorfand, demzufolge die 4000 verschobenen Zweigbände nur nach Österreich bezahlt werden dürfen. Ich warte die morgige Rückkehr Dr. Stauffachers aus Wien ab, um mich mit ihm zu beraten. Eventuell lasse ich das Oltener Lager durch meine Zürcher Firma pfänden. So ähnlich tat Dr. Beermann. Wir alle hier nach Zürich Geretteten wollen von unserem Wiener Besitz retten, was zu retten ist. Jedermann rät mir ab, etwas zu tun, was nach Illegalität aussieht, weil das jeden Weg des Verhandelns sperrt. Ich ahne freilich, dass die Wiener Herren ohne dies nichts herausgeben werden und die beträchtlichen Aktiven durch allerlei Mätzchen aufzehren werden. Da hat es doch verdammt wenig Sinn, den Anständigen zu spielen, sondern besser ist es, von den ausländischen Guthaben selbst mit größtem Nachlass einzutreiben, was nur möglich ist, und nicht erst darauf zu warten, bis alle Eingänge nach Wien fließen. Ich möchte mich so gern mit Ihnen darüber beraten. Wir trauen uns aber momentan nicht, die Schweiz zu verlassen, weil wir Gefahr laufen, dass unsere österreichischen Pässe in den nächsten Tagen ungültig werden und wir dann gar nicht mehr in die Schweiz zurückkehren können, um unser Püppchen zu holen. Auf der hiesigen Fremdenpolizei hat man uns ohne dies heute gesagt, dass sich nur mehr politische Flüchtlinge hier aufhalten dürfen. Nach Frankreich ist ein Visum erforderlich. Ist es Ihnen möglich, auf wenigstens einen Tag nach Zürich zu kommen? Wir könnten dann alle Maßnahmen besprechen, um vor allem Ihre Bücher von irgendwelchen Nazi-Manövern zu schützen, durch einen Arrest oder dergleichen. Ich kann Ihnen gar nicht erzählen, wer alles schon am ersten Tag in Wien umgefallen ist, sozusagen mit fliegenden Fahnen ins Lager Hitlers übergelaufen ist. So zum Beispiel Gregor, der mit einem mächtigen Hakenkreuz gesehen wurde und im Neuen Wiener Journal einen Hymnus auf Mirko Jelusic, den neuen Nazi-Direktor des Burgtheaters, schrieb. Aber so wie er sind viele Zehntausende, die tags zuvor den Juden rückwärts hineingekrochen, begeisterte Anhänger geworden. Leider hat auch Emil Fuchs zumindest nach außen hin vollkommen versagt. Und während zum Beispiel mein Expedient bis zum letzten Augenblick auf seinen Posten zu mir hielt, hat Fuchs schon am ersten Tag mir berichtet, dass er alles, was auf Zweig sich bezog, verbrannte, auch alle Korrespondenz aus vielen Jahren. Sie mögen das alles Selbsterhaltungstrieb bezeichnen, ich als schlimme Charakterschwäche. Ich rief Fuchs noch vor 4 Tagen von hier in seiner Wohnung an. Am Abend war er nicht sprechbereit. Am nächsten Morgen erreichte ich ihn endlich und wusste, dass er Kopf und Hosen verloren hatte. Trotz wiederholter Bitte, mir kurz die Geschäftsvorfälle zu berichten, habe ich bis heute nicht eine Zeile von ihm zu sehen bekommen. Dass Fuchs das Hakenkreuz trägt, nur so nebenbei. Bevor ich mich zu klaren Maßnahmen entschließe und alle Brücken nach Österreich abbreche, was den Verlust aller dort befindlichen Vermögenswerte bedeutet, soweit sie nicht an meiner Person haften, will ich sie unbedingt sprechen. Tun Sie mir also bitte den Gefallen, nach Zürich oder meinetwegen Basel zu kommen. Ich kann Frau und Kind in diesen Tagen der Passunsicherheit unmöglich alleine lassen. Es könnte sonst der Fall eintreten, dass ich nicht mehr zurückkehren kann. Ich wollte heute schon einen Nansen-Pass für uns beantragen. Aber der heilige Bürokratius hat nur russische Flüchtlinge vorgesehen. Die österreichischen Konsulate existieren nicht mehr und in ein deutsches Konsulat wagen wir uns gar nicht, weil wir dann der Exterritorialität wegen uns der Gefahr ausgesetzt sehen, dass man uns die Pässe wegnimmt. Das sind schöne Zeiten. Bitte zeigen Sie meinen Brief niemanden. Es gibt überall Spitzeln, die einem sehr schaden können. Ich wäre Ihnen herzlich dankbar, wenn Sie mir per Flugpost antworteten. Machen Sie mir bitte keine Vorwürfe. So wie ich sind viele gescheiterte Männer überrascht worden. Von meiner Frau und mir die herzlichsten Grüße. Okay, es ist von Charlotte Herzfelder. Sie war in Salzburg inhaftiert in einer psychiatrischen Klinik von den Nazis, wurde von ihnen als Halbjüdin bezeichnet, musste dann beweisen, dass sie keine Halbjüdin ist. Nach dem NS-Faschismus musste sie, um vom österreichischen Staat entschädigt zu werden, beweisen, dass sie doch Halbjüdin ist. Ihr Text heißt Heul Hitler. In unserer Stadt wohnte ein alter Mann. Ich kannte seinen Namen nicht. Die Leute sagten, er sei ein Staatsbeamter. Er sah aus wie ein Pinscherl. Kurz vor Ostern kam er auf mich zu. Heil Hitler! Grüß Gott. Er sah mich an und forderte mich heraus. Heil Hitler! Ich ging vorbei und sagte frohe Ostern. Er drehte sich um und rief mir nach. Wissen Sie nicht, wie man grüßt? Freilich, vom Herzen oder gar nicht, lautete meine Antwort. Er sagte nichts mehr. Am nächsten Tag traf er meinen Pflegevater. Dem musste er mehr gesagt haben. Das war eine andere Sache. Sag doch Heil Hitler, mir zuliebe, bat der 87-jährige Mann, der mich über alles in der Welt liebte. Versprich es mir, sie werden dich holen, sie werden dich umbringen. Ich reichte dem armen Vater die Hand und nickte mit dem Kopf. Das war das Äußerste, was ich konnte. Er hielt es für ein Versprechen und vertraute mir. Ich war ratlos und trostlos. Was nun? Er hatte Glück. Erst als die Hitlerzeit lang vorüber war, traf ich das Pinschall wieder. Ich rächte mich. Mit hocherhobener Hand stand ich vor ihm und rief mit unüberhörbarer Stimme, Heil Hitler! Zitternd vor Angst und mit wirrem Blick starrte er mich an. Fast tat er mir leid. Charlotte H. Das war's. Das meiste davon findet ihr übrigens in einem Band vom DÖF, also Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, 1934 bis 1945, Band 1. Mit Ausnahme der letzten paar. Die gibt's nicht.
Termitinitus.org.